Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Genau, und heute steigen wir in die neue Serie ein, zwischen den Zeilen. Und ich habe ein Buch mitgebracht, und zwar heißt das Buch Mensch, bitte wenden, ein Plädoyer für Auszeiten und ein bewusstes Leben. Ist geschrieben vom Jimmy Hong und der ist zufälligerweise heute Morgen da. Jimmy, komm doch mal auf die Bühne. Lass uns den Jimmy begrüßen. Genau, es gibt immer wieder mal Bücher, das kennt ihr vielleicht auch, die irgendwie ein bisschen mehr sind als ein Buch. Nicht nur gelesen, abgehakt, sondern Bücher, die einen noch so weiterdenken lassen. Und dieses Buch war so etwas für mich. Und ich habe gedacht, hey, können wir den Jimmy einladen? Der Jimmy kommt so ganz grob aus der Gegend aus Deutschland, wo ich aufgewachsen bin. Und ja, so hat sich das ergeben, dass ihr gestern angereist sind. Wir haben gestern Abend schon ganz feine St. Galler Bratwurst gegessen, Sonnenuntergang über dem Bodensee. Also St. Gallen hätten wir besser nicht präsentieren können gestern, oder?
Ja, auch die Bratwurst oder auch das Bier.
Ne? Ja.
Dieses Bier hier.
Dieses Bier hier,
nicht, ja. Nicht, dass das von da drüben.
Ja. Ja. Ich habe dem Jimmy versucht zu erklären, wir haben gutes St. Galler Bier und gutes Appenzeller Bier und Feldschlösschen, das gehört eigentlich nicht zu uns, sondern das trinken die, die am anderen Ende wohnen.
Ja, ja, ja. Ja. Also beim Bier scheiden sich dann die Geister, aber nein, ich habe es wirklich geliebt, das zu probieren. Ja.
Sehr gut. Jimmy, auf dem Buchdeckel von deinem Buch, da steht Jimmy Hong, Ehemann, Vater, Speaker, Autor, Mensch. Speaker, was ist ein Speaker, ein Sprecher auf Deutsch übersetzt? An welchen Orten sprichst du?
Ja, also genau, ich bin ein Reisedienstler, also ich bin unterwegs und habe die Ehre, einfach dort zu predigen, wo man auch gerufen wird. Und ich sage auch immer, dass ich meinen Beruf nicht ausgewählt habe, es hat mich gewissermaßen ausgesucht. Und so darf ich das halt ich habe gestartet als Jugendpastor und war dann auf Jugendfreizeiten, Konferenzen dabei. Ja, und seitdem haben sich dann viele, viele Orte auch eröffnet, viele Menschen, die man kennengelernt hat. Ich glaube, gestern haben wir darüber gesprochen, dass ich auch mehrmals in Paraguay war. Ich glaube, die haben sich jetzt seit der WM nicht so sympathisch gemacht. Aber es sind ganz, ganz liebe Menschen, das kann ich soweit sagen. Auch, ja, genau. Und so bin ich wirklich unter Freikirchlein unterwegs, aber auch viel in der Landeskirche in Deutschland. Mennoniten sind mit dabei, also wirklich auf der Straße auch von Menschen, die jetzt mit Gott und Kirche gar nichts zu tun haben. Also unterschiedlichste Settings.
Gut. Genau, Speaker war das, was man vielleicht nicht so versteht. Viel wichtiger ist, du bist Ehemann und Vater. Mhm. Zu wem bist du Ehemann und Vater? Mhm.
Ja, ich bin verheiratet seit 2006. So, jetzt rechnet ihr vielleicht, ne? Wie alt ist er denn da vorne? Und hat er minderjährig geheiratet? Also es ist so, wir Koreaner ist, oder wir Asiaten, wir sehen schon normalerweise immer jünger aus, als man irgendwie vielleicht ausschaut. Ja. Und ich sage das immer ganz vorsichtig, weil in letzter Zeit reagieren die Leute gar nicht mehr so sehr auf mein Alter. Und das ist dann immer so eine peinliche Sekunde. Da versuche ich das immer professionell dann zu übergehen. Aber ich bin 44 und... Okay, danke.
Oh.
Danke. Ja, stell dir vor, jetzt hätte niemand reagiert.
Ja, so gut.
Danke, wir verstehen uns hier vorne. Super. Genau, verheiratet. Wir haben zwei Kinder und wir leben in Bonn.
Genau, du bist Autor, hast dieses Buch geschrieben. War es schon immer mal deine Idee, ich erlebe da jetzt was und ich schreibe auf jeden Fall ein Buch darüber?
Ja, genau. Also es ist so, dass wir dann 2021 durften wir dann ein Sabbatjahr machen, ein Sabbatical. Und das ist uns so zugefallen und das haben wir dann gemacht. Und wir wussten nicht, wie Sabbatical funktioniert, aber wir haben es einfach mal gestartet und wir wussten, mal die eigenen vier Wände zu verlassen, das macht schon Sinn. Und so sind wir losgezogen, waren dann auch 3 Monate in den USA, 3 Monate in Spanien und so weiter. Aber mehr als, sage ich mal, die Reisekilometer ging es eigentlich mehr um die Reise, die nach innen ging. Und diese Reise haben wir einfach so gemacht, nicht wissend, aber wir wussten, dass Gott einfach mittendrin ist. Und nach unserem Sabbatical, 3 Monate später, hat eine Lektorin mich gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte über unser Sabbatical. Und von der Reihenfolge ist das mir schon nochmal wichtig, weil ich glaube, hätte sie mich vorher gefragt, wäre das so das Ende unseres Sabbaticals und auch des Buches, weil ich das dann natürlich komplett sabotiert hätte, manipuliert hätte. Aber so war es dann wirklich so, dass ich dann freien Herzens sagen konnte, nach 3 Monaten mit der Frage, ja, okay, ich sammle mal meine Gedanken und setze sie in dieses Buch rein.
Ja, wir sehen hier noch ein Buchbild. Ich habe das Buch noch mitgenommen nach Amerika. Wir sehen im Hintergrund die Rocky Mountains. Und ich habe das Buch noch mal gelesen auf den Sonntag hin. Und ich möchte dir so 2, 3 Zitate aus deinem Buch dir vorlesen, uns vorlesen und noch so 1, 2 vertiefen Fragen. Relativ am Anfang fängst du an, in unserer Leistungsgesellschaft ist es nicht wichtig, wie es dir wirklich geht. Solange du lieferst, funktionierst und bereit bist, extra Meilen zu sprinten. Es fühlt sich nach einem funktionierenden System an, aber selten wie ein erfülltes Leben. Jimmy, was ist für dich ein erfülltes Leben in einem Satz?
Bei sich ganz selbst zu sein.
Punkt.
Ja.
Ihr habt ein Zitat aus dem Buch auf euren Stühlen und interessanterweise ist es auch was, was ich unterstrichen habe. Und zwar, der Mensch braucht nicht mehr Kaffee, sondern mehr Auszeiten. Stimmt das wirklich?
Also ich muss noch mal dazu sagen, ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Also ich bin heute Morgen um 6.30 Uhr hier herumgeirrt und habe nach einem Kaffee gesucht. Ja. Die hatten aber noch alle zu. Und ja, das heißt, ich bin pro Kaffee, aber ich glaube, wir verstehen das schon, es macht vielleicht doch nicht so viel, wenn wir uns nur mit Kaffee dann auch durchbringen und die Auszeiten vergessen. Und einer meiner besten Freunde, er hat das auch gelesen und sagte, Jimmy, ich brauche beides. Vielleicht können wir uns ja da in der Mitte treffen. Ja.
Das ist fair. Du schreibst dann so, es geht so ein bisschen tiefer, so nach 50 Seiten, da schreibst du über Sklaventreiber, die innere Antreiber sind. Mach mal ein Beispiel dafür. Was sind heute sogenannte Sklaventreiber, innere Antreiber in der Zeit, vielleicht sogar ein Beispiel aus deinem eigenen Leben, Sachen, die uns einfach das Tempo vorgeben wollen?
Klar, ich glaube, ein innerer Antreiber ist, dass wir erfolgreich sein wollen, dass wir besser sein wollen als andere, dass wir gesehen werden wollen, dass wir Anerkennung bekommen. Das sind ja per se keine schlechten Sachen, sind ja auch Sachen, die Gott uns gegeben hat. Aber es sind natürlich auch Sachen, sage ich mal, so in unserem biblisch gesprochen ja unser Fleisch, wo unser Fleisch noch ansprechbar auf die Sünde ist. Und ich glaube, dass das sind so Sachen, die vielleicht nicht vordergründig irgendwie so gelebt werden, aber innerlich uns eben so antreiben, dass sie auch das Potenzial haben, uns krank zu machen oder eben auch nur eine rein Oberflächlichkeit in unserem Leben zu leben.
Du schreibst dann 50 Seiten später, das Tempo des Herzens ist eine sensible Gratwanderung. Warum sind wir heute mit dem ganzen Thema Lebensgeschwindigkeit so herausgefordert?
Ich habe auch eine andere Postkarte, die habe ich, glaube ich, gar nicht dabei, aber dort heißt es dann, die Seele geht zu Fuß.
Ja.
Und ich glaube, dass wir schon in einer Gesellschaft leben, wo wir ja schon alles so vollpacken können, auch in einer Globalisierung und mediale Welt, dass wir so gesteuert sein können, dass wir Langeweile eliminieren und einfach nur noch auf Aktion aus sind oder in Produktivität, aber das Innere nicht wirklich mitkommt. Und das meinte ich vielleicht bei diesem einen Satz, dieses bei sich selbst sein.
Ja.
Ja, dass das so etwas sehr, sehr Wertvolles ist, nicht nur irgendwie Dinge äußerlich zu erleben, sondern es auch innerlich zu verarbeiten.
Eine Sache, wo ich heute noch am Nachstudieren bin, ist der Satz, der Sabbat hat die Kraft, genau diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu vergrößern. Du stellst da im Buch diese Idee vor, es gibt Reize und dann gibt es Reaktionen. Manchmal sehr automatisch. Ich bin am Überlegen, okay, ich bin Vater, die Kinder machen wieder was, ich bin gereizt und ich reagiere einfach. Also quasi Durchlauferhitzer und es kommt einfach zur Reaktion. Und du lädst eigentlich über das ganze Buch ein, Mensch, da sind wir alle angesprochen, bitte wenden. Also Achtung, aufpassen, jetzt bitte wenden. Wenn ein Reiz kommt, haben wir die Möglichkeit zu wenden oder in meinen Worten anders zu reagieren. Und du sagst, und das ist dann unser Thema heute in der Predigt nachher, dass über gute Rhythmen, über den Sabbat, über Auszeiten, dass wir dort diesen Raum zwischen Reaktion und Reiz und Reaktion vergrößern können. Willst du noch ein, zwei Sachen ergänzen?
Ja, das ist ein Zitat von Frankl, das ist ein Psychologe gewesen, der dann eben auch gesagt hat, zwischen Reiz und Reaktion hat der Mensch die Fähigkeit zu entscheiden. Und das, glaube ich, ist so eine Gabe, die Gott uns gegeben hat, eben nicht nur Opfer unserer Reaktion zu sein, unserer inneren Antriebe, sondern mal kurz innezuhalten und zu überlegen, so, was möchte denn Gott, dass ich gerade tue oder wie ich reagiere, bevor ich eine E-Mail vielleicht abschicke, nochmal kurz innehalten und durchatmen. Genau, dass wir nicht nur ein Produkt eben dann unserer Reize sind, sondern unserer Werte, die Gott uns gegeben hat.
Amen.
Ja, ich freue mich, diesen Gottesdienst heute mit euch gemeinsam zu feiern. Vielleicht sage ich das auch noch mal vorab, nicht, dass ihr euch jetzt auch noch mal das so euch fragt, während ich predige und ihr eigentlich zuhören sollt. Also ich bin Koreaner, von meinem Ursprung her bin ich Koreaner, aber ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen. Das ist der Grund, warum ich so aussehe und warum ich so rede. Auch das haben wir, glaube ich, dann jetzt geklärt. Okay, ja, und was ich auch nochmal euch auch beglückwünschen möchte, ne? Achtelfinale Schweiz, ist ja jetzt nicht so selbstverständlich. Und ich habe mir sagen lassen, Pokalsieger, oder? Ja, okay, ja, ich bin mir nicht sicher. Okay, das habt ihr scheinbar noch nicht so ganz mitbekommen. Okay. Ich möchte euch einfach danken, wirklich, dass ich heute hier sein darf, auch euch ganz besonders, Sam und Toffi und auch Nate, für eure Gastfreundschaft. Das war sehr, sehr schön, wirklich Schweiz so von der schönsten Seite zu sehen. Richtig, richtig toll. Johannes hat mich begleitet, der ist da ganz hinten. Wir haben uns sehr, sehr wohl, fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Bis auf Kaffee halt heute Morgen. Ne? Aber ansonsten, der Herr ist unser Hirte. Ich habe auch noch mir hier nochmal aufgeschrieben während des Lobpreises, bevor ich starte, dass ich euch echt nochmal ermutigen möchte, als Gemeinde für eure Leiter zu beten. So, ich glaube, dass das etwas hochgradig Biblisches ist, für die Leiter und die Pastoren dieser Gemeinde zu beten. Und wenn ich mich nicht ganz irre, habt ihr so ein paar Leute auch hier, die angestellt sind. Aber angestellt heißt ja nicht, dass sie da jetzt einfach alles das tun, was ihr möchtet, sondern dass ihr ja auch als Leib Christi, auch in der Priesterschaft aller Heiligen, dass wir gemeinsam unterwegs sind und dass Gott eingesetzt hat. Ich glaube, dass das auch etwas ist, was auch sehr stark so unterschätzt wird, aber betet für eure Leiter, ja, auch betet für sie, weil das hier vorne sieht da manchmal immer so selbstverständlich aus, aber dahinter steckt einfach ganz viel Herzblut und das kann ich so ein Stück weit aus eigener Erfahrung so nochmal sagen, aber ich glaube, ich wurde nicht gebrieft von euren Leitern, dass ich das sagen soll. Das kommt wirklich so von meinem Herzen aus und ich glaube, das hat einfach unheimlich viel Kraft. Mein heutiges Thema Rhythmus schlägt Motivation, habe ich nochmal so gewählt, weil ich mal behaupten würde, dass so einer der Stärken in Freikirchen auch eben jenes ist, dass wir uns unheimlich gut motivieren können. So, wir können zur Hochleistung auch pushen. Und ich sage das, weil ich ja das auch sehr stark mit verkörpere, ich auch aus Freikirche komme und ich weiß so, auch so Tag ein, Tag aus, wie der Hase da so läuft und ich bin auch ein Freund von Motivation, ein Freund von Leidenschaft. Vielleicht bevor ich so über die Rhythmen spreche, nur dass du das einfach auch nochmal mich da richtig zuordnen kannst und einordnen kannst. Auch ich so werde unter meinen Freunden manchmal koreanische Maschine genannt und ich ähnlich wie Toffee war auch verantwortlich für Predigtreihen und für Ostergottesdienste, Sommerfest und Weihnachten und in einem Jahr, da haben wir uns mal so gedacht, so, es hat schon lange nicht mehr geschneit in unserem Gottesdienst. Wie wäre es, wenn wir es im Saal nicht einfach schneien lassen und haben denen eine garantierte weiße Weihnacht dann auch mitgegeben und das war, glaube ich, der vollste Gottesdienst, den wir jemals hatten. Dabei ging es eigentlich um diesen Vers, Gott wäscht uns reiner, weißer als Schnee. So. Das ist so total, ich bin ein Freund davon, wirklich auf Momentum zu bauen und etwas zu bauen, was so viel größer ist, als wir selber sind und so. Wir waren mal auf einem Missionseinsatz, da kann ich mich noch erinnern, da war ich jetzt auch inzwischen irgendwie über 20 Jahre in dem atheistischsten Gebiet weltweit und das ist halt Ostdeutschland und dort haben wir dort unsere Missionseinsätze gemacht und ich kann mich einmal erinnern, das haben wir 2 Wochen lang wirklich durchgeballert, was das Zeug hielt. Und wir haben auf dem Boden geschlafen, Brot und Wasser irgendwie uns ernährt. Wir haben gestunken und wir sind rausgegangen. Wir haben gepredigt, wir haben getanzt. Wir haben so oft dieses Theaterstück Lifehouse gespielt. Kennt ihr das Theaterstück Lifehouse? Okay, müsste ich euch mal vorspielen, aber gut, da fehlen mir jetzt die Protagonisten für. Aber wir haben dort wirklich alles Mögliche gemacht. Wir sind nach Hause gekommen nach 2 Wochen. An dem Abend ist mir der Blinddarm geplatzt. So, wisst ihr, das ist schon so eine Sache, da bin ich sehr empfänglich für. Das will ich nochmal so sagen. Ich bin kein irgendwie außerirdischer Wüstenvater, der euch heute was über Rhythmus, geistliche Rhythmen erzählt. Das ist so sehr stark auch in mir etwas, was so in mir sehr viel auch Sympathie findet. Aber wenn ich so ehrlich bin, glaube ich, so sehr ich ein Freund von Motivation und Leidenschaft bin, glaube ich, dass Rhythmus schlägt Motivation. Und ich glaube, wenn wir so nochmal so reingehen, auch in die Bibel, dann glaube ich, zeigt uns die Bibel keinen Gott der Hektik. Und das mag vielleicht schon irgendwie dieser Gottesdienst gewesen sein, für einen Grund auch immer du früher nach Hause gehen musst heute. Vielleicht nimmst du das mal so mit. Die Bibel zeigt keinen Gott der Hektik. Auch im Neuen Testament sehe ich Jesus nicht einmal rennen. Und er war schon sehr gefragt, hatte schon sehr große Bedürfnisse zu stillen. Stichwort Lazarus und todkrank und so. Und so sehen wir in der Bibel, dass Gott ein Gott der heiligen Rhythmen ist. Und das sage ich nicht nur einfach so, weil ich dieser Überzeugung bin, wir predigen ja nicht die Bibel sagt uns ja, was wir predigen sollen und nicht umgekehrt. Und so glaube ich, sehen wir Wiederholung statt Willkür immer und immer wieder. Und da, klar, müssen wir gar nicht weit gehen, aber wir sehen das schon in diesem Schöpfungsrhythmus. Da sehen wir, dass Gott in Tagen schafft. Dass uns das Menschen zumindest so berichtet wird und wiedergegeben wird, dass da ein Rhythmus ist. Und ich weiß, wir Theologen können dann darüber diskutieren, so war das ein Tag mit 24 Stunden oder waren zwischen den Tagen vielleicht Milliarden Jahre noch dazwischen. Wie dem auch sei, wie es uns berichtet wird, so auf Augenhöhe, wird uns das so berichtet in einem Rhythmus. Gott schafft in Tagen mit Wiederholungen. Es wurde Abend und Morgen, heißt es. Dann haben wir natürlich den Sabbat, worauf ich heute ein bisschen drauf eingehen werde, dass Gott ruht. Und wir sehen aber auch weiter, dann auch im dritten Buch Mose, finden wir, dass Gott auch jährliche Feste gesetzt hat. Also ein Passafest, das sind so, oder ein Wochenfest, ein Laubhüttenfest. Das sind so Feste, die regelmäßig installiert sind, woran man sich auch orientieren soll. Es gab auch tägliche Ordnungen von Morgen- und Abendopfer. Das sehen wir in 2. Mose 29. Also Gott begegnet seinem Volk in Regelmäßigkeit und verlässlichen Zeiten. Und diese Regelmäßigkeit, das ist kein menschlicher Versuch, so Gott in eine Box zu packen, sondern das ist Gottes Einladung zur verlässlichen Begegnung. Und abseits auch so von biblischen Rhythmen ist dieses Prinzip von Rhythmus uns allen bekannt. Also es gibt dieses Zitat, wer du in 10 Jahren sein möchtest, entscheidet, was du heute jeden Tag tust. Und das verstehen Musiker, das verstehen Sportler, Ernährungswissenschaftler, Gärtner. Und ich glaube, ursprünglich kommt dieses Zitat auch von einem Bodybuilder. Wer du in 10 Jahren sein möchtest, entscheidet, was du heute jeden Tag tust. Also Rhythmus. Weit fernab von geistlichen Rhythmen, aber auch da finden wir es. Und ich habe uns einen Text gewählt aus 1. Mose Kapitel 2, Vers 2. Und dort heißt es, am Ende des Schöpfungswerks, und so vollendete Gott am 7. Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tage von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Ich habe das so in dieser Form noch nicht gemacht, aber da ihr ja in so einer speziellen Buchserie seid, dachte ich, werde ich mal einen Absatz zitieren aus dem Buch, dann ab Seite 38. Und dort schreibe ich, Gott ruhte, die Vorstellung, dass sich Gott ausruhen musste, ist menschlich. Aber kann es sein, dass Gott nicht aus Erschöpfung ruhte, sondern als Merkmal? Gott ruhte, weil er wollte und nicht musste. Denn während der Schöpfungstage finden wir allein in Genesis 1 6-mal die anerkennende Aussage, dass Gott sah, dass es gut war. Und Vers 31 mit der Steigerung, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Also ruhen, um wahrzunehmen, um schließlich zu genießen. Gott hat nicht einfach aufgehört zu arbeiten, er hat innegehalten und sich an dem erfreut, was er erschaffen hat. Was für ein elementarer Wesenszug Gottes. Was für eine Lebensformel und was für eine Art, Gottsein zu leben. Lesen wir einen Bibelvers weiter, steht Gottes Ruhetag im direkten Zusammenhang zum Menschen. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Zitat Ende. Also im Schöpfungsbericht ruhte Gott selbst am siebten Tag, und baute damit einen Rhythmus in das Gefüge der Schöpfung. Das bedeutet, Gott ruhte und wir Menschen schauen nicht so von außen drauf und sagen, okay Gott, wenn du es nötig hast, dann nimm dir die Pause. Sondern Gott lebte das als Vorbild und im direkten Zusammenhang fügte das ein für den Menschen und den Rhythmus des Menschen. Und jetzt stell dir mal vor, du und ich, wir sind kein bloßer Zufall der Natur, sondern von einem Schöpfer Gott wunderbar erdacht und wunderbar erschaffen. Wir in Deutschland, wir sind ja sehr gut, irgendwie Sachen so aufs Papier zu bringen und so. Ich glaube, ihr seid da nicht viel anders. Aber weißt du, wir sind uns nicht zu schade, für einen Toaster eine 200-seitige Bedienungsanleitung zu schreiben. Aber was glaubst du, wäre es nicht auch sinnvoll, die Gebrauchsanleitung des Menschen auch mal durchzulesen von diesem Schöpfer Gott, der diesen Tag für den Menschen segnete und heiligte? Und auch hier, wenn wir kurz mal unsere fromme Brille mal absetzen, glaube ich, auch das ist ein Prinzip und eine Wahrheit, eine biblische Wahrheit, die in der Sehnsucht des Menschen auch verankert ist. Also wir können uns ja einfach mal, gerade in dieser aktuellen Jahreszeit mit den Sommerferien und so, da ist ja voll die Werbung über Auszeit, über Urlaub, über Meer, über Massage, Seele baumeln lassen und so. Und diese ganze Marketingabteilung, sie weiß, der ganzen Welt weiß es auch auszuschlachten, bis ins Detail mit KI, pipapo. So ein Leben mit dem Sabbat, danach sehnt sich der Mensch. Sabbat bedeutet ja wortwörtlich stoppen, ruhen, auf die Pause-Taste drücken. Ein Leben mit Momenten des Friedens, der Leichtigkeit, der Ruhe. Und diese Marketingabteilung, diese Werbung, sie bieten uns im Grunde an, Sabbat zu kaufen. Die Ironie dabei ist allerdings, dass du es nicht kaufen musst, um Sabbat zu leben. Du musst lediglich Ja zu dem Rhythmus sagen, den Gott uns gegeben hat. Ja zu unserem Schöpfer Gott sagen. Und die Bezeichnung Sabbat kommt aus dem Hebräischen Shabbat und bedeutet schlichtweg einfach mal aufhören. Einfach mal, auch wenn es nicht fertig ist, aufzuhören. Und wenn ich so über diese Welt spreche, wie sie dann diesen Sabbat verkaufen möchten, möge man ja so behaupten, ja, aber wir christlich Sozialisierten, wir Frommen, wir Jesus-Nachfolger mit Gott und Kirche, wir wissen es besser. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir es wirklich besser wissen. Denn da in den Kreisen, wo ich dann auch manchmal verkehre, habe ich manchmal so einen Eindruck, wir wollen die Welt dabei überholen, irgendwie es noch besser zu machen, irgendwie es noch schneller zu machen, noch mehr in dieser Perfektion zu leben und das alles zu überstrahlen und dass Menschen dann so, das so attraktiv finden, dass sie dann zu uns kommen. Und ich habe auch nichts dagegen, Dinge wirklich gut zu machen und sich zu investieren. Exzellenz ist, glaube ich, auch ein biblisches Prinzip. Aber ich glaube, nur weil wir Jesus-Nachfolger sein möchten, heißt es noch lange nicht, dass wir diese Rhythmen Gottes, die er uns gegeben hat, uns befohlen hat, sie gesegnet und geheiligt hat, dass das so automatisch kommt. Ich glaube, dass es eher ein Kampf ist. Und ich möchte mit uns in eine Bibelstelle einsteigen, nur kurz, um das mal so zu verdeutlichen, dass das nicht nur bei uns so im 21. Jahrhundert ist mit Problemen des Internets, sondern auch schon damals, dass dieser Trieb, die inneren Antreiber des Menschen, dass die ja in uns tief verwurzelt sind. Und da gucke ich einfach mal in Markus Kapitel 6. Ist ja auch einfacher, über andere zu reden, als in den Spiegel zu schauen. Und da finden wir die Jünger Jesu. Und Markus Kapitel 6 ist ein Kapitel, das wirklich über die Kirchenmauern auch schon bekannt ist. Die wissen nicht, dass in Markus 6 steht, aber hier geht es um die Brotvermehrung und Jesus auf dem Wasser. Und wenn wir uns das so anschauen, dann sehen wir in diesem ganzen Kapitel, auch in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext von Kapitel 6, dass das ein sehr, sehr anstrengender Tag war für die Jünger Jesu. Denn Kapitel 6 beginnt nämlich damit, dass nämlich Jesus seine 12 Jünger aussendet. Und die gehen raus, haben eine Evangelisation und die sind so happy, endlich mal etwas zu tun. Die waren jetzt nicht nur Schüler, die zugehört haben, zugeschaut haben. Nun dürfen sie selber auch etwas tun. Und sie gehen raus und sie sind einfach begeistert, weil sie sagen, die Dämonen sind uns untertan, Kranke werden geheilt. Also so richtig Erweckungszustände. Und mittendrin, als sie dann zurückkamen, folgt unmittelbar der Tod des Täufers Johannes. Und der Prediger des Jahrhunderts, Johannes war nicht nur irgendeiner, er war so diese Koryphäe der damaligen Zeit. Und er stirbt auf einer absurden Situation aufgrund einer Wette, aber wurde er dann einen Kopf kürzer gemacht. Und in jener Situation, wo sie diese Erweckungszustände hatten, wo sie etwas gesehen haben, was ihr Auge vorher noch nie gesehen hat, dann etwas Traumatisches, sagt Jesus zu ihnen in diesem Augenblick, in Markus Kapitel 6, Vers 31, und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einem einsamen Ort und ruht ein wenig. Also Markus Kapitel 6 ist nicht bekannt wegen diesem Vers. Aber auch das gehört mit dazu, wenn wir es ganzheitlich sehen, dass da nicht nur Zeichen Wunder sind mit Brotvermehrung Jesus auf dem Wasser, da sind wir ja noch gar nicht. Aber auch das gehört mit dazu, kommt ihr allein abseits an einem einsamen Ort und ruht ein wenig, denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Also auch diese Jünger, die hatten wirklich sehr, sehr viel um die Ohren. Und was für aufregende Stunden. Wir wissen nicht genau, wie viele Stunden am Stück es waren, aber Fakt ist, sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und dann geht es weiter nach dem Tod des Teufels, dass er sagt, kommt ihr allein abseits, sie setzen rüber, aber merken, okay, die Menschenmassen sind ihnen gefolgt. Und dann heißt es, dass Jesus dann plagte über diese Menschenmassen, über diese Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann heißt es hier weiter in Vers 34, dass Jesus sie stark aus, sah die große Menschenmasse. Und dann heißt es, und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Also wenn du das nächste Mal hier diskutierst, wie lang darf eigentlich eine Predigt sein? Ne? Das Wort Gott, na okay, gut. Und das ist der Zusammenhang von den 5 Broten, 2 Fischen. Eine lange Predigt. So, die Jünger hatten noch nicht mal Zeit zu essen, dann folgt noch eine lange Predigt. Aber die Menschenmassen waren da. Das heißt 5000 Männer plus X. Frauen, Kinder, da kannst du locker auf 15, 20, vielleicht 25.000 Menschen da auch zusammenzählen. Die sollen sich in Gruppen hinsetzen, die haben Hunger, die sagen, sendet sie nach Hause. Und Jesus sagt, nee, die sollen sich in Gruppen hinsetzen. Und dann haben wir dieses Wunder. Und dieses Wunder, das muss auch über mehrere Stunden gegangen sein. Also das ist, glaube ich, wirklich, was so über mehrere Stunden ging. So das nächste Mal, wenn du irgendwie bei McDrive bist, dann weißt du Bescheid, ne, wie es so ist, 20.000 Menschen und du bist irgendwie der 25.000ste. Dass du an jener Stelle dann auch wartest auf dein Essen. Und das war auch nicht, dass irgendwie Manna vom Himmel fiel und alle so gemacht haben und Teil des Wunders waren, sondern nun waren die 12 Jünger auch mittendrin. Die wurden befähigt. Nun war es nicht nur der Meister, der es getan hat, nun war ihre Sternstunde gekommen. Und sie mit ihren Körben unter dem Arm sind dann unterwegs gewesen, mehrere Stunden, haben das beste Brot, den besten Fisch verteilt und die Menschenmasse, ich kann es mir nur vorstellen, haben sie gefeiert. Wo sie gesagt haben, super Petrus, wirklich, ich wusste nicht, dass du Bäcker bist, aber es ist wirklich das Leckerste, was ich jemals gegessen habe. Und so ging das Ganze und das endete dann eben mit jedem Vers. Das ist alles Kapitel 6. Ja? Es ist so mein Protokoll, Kapitel 6. Könnt ihr heute Nachtlektüre Netflix mal ausmachen und dafür mal Kapitel 6 mal lesen. Da heißt es nämlich, alsbald trieb er seine Jünger in das Boot zu steigen. 6 Vers 45. Gleich darauf, in einer anderen Übersetzung heißt es, drängte er seine Jünger ins Boot zu steigen. Eine andere Übersetzung sagt, Jesus nötigte seine Jünger ins Boot zu steigen. Das zeigt mir einfach, und das steht nicht in der Bibel, aber ich kann es nur so erahnen, wie Jesus das wusste, kommt ihr allein an einen Abseits, an einem einsamen Ort. Aber die Jünger wirklich in diesem Rausch waren. Die haben vielleicht Autogramme verteilt, die haben vielleicht Selfies gemacht, aber Jesus drückt sie so ins Boot und er drängt sie. Und dann sind sie auf dem Boot, es ist spät abends. Wir wissen das aus dem Matthäus-Evangelium, dass es zwischen 3 und 6 Uhr war, die vierte Nachtwache. Das bedeutet, neben Hunger kam dann auch Schlafentzug. Jesus begegnet den Jüngern auf dem Wasser. Die Jünger erschraken und schrien ein Gespenst. Sie wurden bestürzt. Und dann folgt diese Geschichte mit Jesus auf dem Wasser. Und ganz interessant ist, wir befinden uns hier die ganze Zeit im Markus Kapitel 6. Und ich versuche, dass ihr mir einfach hier nochmal ganz kurz folgt, um in diesem Narrativ der Jünger auch nochmal zu bleiben. Die hatten eine sehr anstrengende Evangelisation, aber sehr begeistert. Die hatten den Tod des Täufers. Sie haben Hunger, aber hören sie erstmal eine lange Predigt an, dienen den Menschen mit Zeichen, Wunder, die Brotvermehrung, sind nun im Boot, haben jetzt endlich Feierabend, aber sie begegnen Jesus nun auf dem Wasser und sie erschraken, weil sie dachten, das ist ein Gespenst. Und dann folgt diese Geschichte, dass der Petrus mit aufs Boot geht. Und ich dachte mir, diese Schleife, die muss ich einfach jetzt nochmal machen, weil in dem Markus-Evangelium, im Protokoll von Markus Kapitel 6, finden wir tatsächlich nur die Erzählung, dass Jesus auf Wasser lief. Wenn du in das Matthäus-Evangelium schaust, da sehen wir auch die Geschichte, dass auch jener Petrus mit auf Wasser lief. Warum finde ich das interessant? Ich finde das interessant, weil in dem Markus-Evangelium ist ja so, dass Markus als Autobiograf das geschrieben hat über die Szenen über Jesus. Aber wer hat ihm das diktiert? Petrus. Der Klassensprecher. Jesus, also Petrus, war ja nicht nur vorlaut, er musste auch laut sein in den ganzen Evangelien, weil er war so eine Art Klassensprecher, Fürsprecher. Er war in den ganzen Szenen so ein Stück weit mit dabei. Angefangen von der Verklärung mit Mose, Elia und Jesus, bis hin dann zur Verleugnung von Petrus. Petrus, er erzählt die Geschichten, die Erlebnisse dem Markus und Markus schreibt das auf. Und als mir das so einleuchtete, dachte ich so, ja, ist ja interessant. Warum hat Markus die Geschichte dann nicht reingeschrieben, dass Petrus auf Wasser lief? Kannst du mir folgen? Also wäre ich Petrus, würde ich dem Markus sagen, meinem Schüler, so ist das passiert, A, B, C. Aber pass auf, jetzt sind wir in Kapitel 6, Markus, das darf auf keinen Fall fehlen. Auch ich ging auf Wasser. Das musst du unbedingt reinschreiben. Das werden die anderen Jünger lieben. So, unterstreich das. Ja? Irgendwie fett gedruckt und groß gedruckt. So. Auch ich ging auf Wasser. Und es steht nur im Matthäus-Evangelium. Und ich habe mich gefragt, wieso in aller Welt steht das nicht im Markus-Evangelium? Und ich habe nur eine Theorie. Aber diese Theorie besagt, dass ich glaube, dass Petrus in der Erzählung von Kapitel 6 etwas anderes wichtiger war, als dass er auf Wasser lief. Und so endet nämlich Kapitel 6, Vers 52. Da heißt es dann, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Als hätte Petrus gesagt, pass auf, dass ich auf Wasser lief, ist nice to have, lass das in Matthäus aufschreiben. Aber der Punkt ist doch, dass wir einen exklusiven Tag hatten. Ich weiß nicht, wie viele Stunden, aber irgendwie aneinandergereiht. Dass sie noch nicht mal Zeit zu essen hatten, müde waren, Zeichen und Wunder, bisschen traumatische Erlebnisse. Und dann heißt es aber am Ende des Kapitels, dass sie durch das Wunder, das geschah, nicht verständlich wurden, das sackte nicht ins Herz, die Seele geht zu Fuß. Ereignisse und Erlebnisse, Highlights aneinandergereiht, aber dass das nichts mit ihnen machte, weil ihr Herz verhärtet war. Wir lieben Spektakel, wir lieben auch auf Mission zu sein und die Welt zu retten. Und wer hat schon was gegen Zeichen und Wunder? Ich kann es nur so nachempfinden, so in diesem Narrativ der Jünger zu sein, in diesem Rausch zu leben. Ich bin hier weit davon entfernt, irgendwie einen Finger auf die Jünger zu zeigen und sagen, ja, hättet ihr mal gehört, kommt allein an, abseits an einen einsamen Ort. Also auch ich wäre einer der Jünger. Ich hätte dieses Momentum ausgelebt. Er hat gesagt so, that's the Messiah. Wir lieben das, so eben unterwegs zu sein, in diesem Rausch zu sein, zu machen und dabei Geschichte zu schreiben, Menschenmassen zu bewegen. Aber wenn ich jetzt einfach diesen Narrativ mal ganz kurz mal hier auch pausiere, dann können wir einmal festhalten, wir können so viel für Gott tun, dass wir Gott dabei vergessen. Und ich möchte hier einfach mal ganz klar, klipp und wirklich eindeutig, unmissverständlich nochmal so sagen, Produktivität und Fleiß ist hochgradig biblisch. Also Frucht bringen, 6 Tage arbeiten, das ist absolut biblisch, das sollen wir tun. Gott hat den Menschen geschaffen, ja, um zu arbeiten, zu gestalten, Frucht zu bringen. Wir dürfen Früchte unserer Arbeit genießen. Gott, er ist derjenige, der beruft, der befähigt, der ausrüstet, er salbt, er vermehrt, er versorgt. Arbeit ist keine Strafe, aber auch eben kein Götze, sondern Teil seiner guten Schöpfungsordnung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber es gibt diesen Satz, wen der Teufel nicht stoppen kann, den hetzt er. Und ich kann mich sehr, sehr gut mit diesen Jüngern identifizieren, Vollgas geben, die Welt retten, noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr auf Mission, noch mehr Spektakel, noch mehr Follower. Ist gut für die Zahlen und natürlich auch ein bisschen gut für das Reich Gottes. Aber vielleicht ist die wichtigste Frage am Ende des Tages nicht, was haben wir gemacht? Habe ich die Frage? Ich glaube, die Frage habe ich, ne? Diese Frage, was haben wir gemacht? Das ist ja, worum es sich sehr häufig dreht. Was haben wir gemacht? Wenn wir mit Menschen erzählen, dann erzählen wir darüber, was haben wir gemacht. Dass wenn wir Leuten berichten, auch auf unseren sozialen Kanälen, ist ganz viel dieses, was haben wir gemacht, mit wem waren wir essen, was haben wir gegessen. Aber vielleicht ist eher diese wichtigere Frage nicht, was haben wir gemacht, sondern während wir unterwegs sind, uns auch mal diese Frage zu stellen, was hat es mit uns gemacht? Das war nicht nur irgendwelche Haken setzen und sagen, erledigt, erledigt, erledigt. Das war durch die Weltgeschichte rennen und uns fragen, wo ist die Zeit geblieben? Sondern doch uns einfach nochmal diesen Moment nehmen des Innehaltens in Form vom Sabbat, was Gott uns auch gegeben hat in seiner Schöpfungsordnung. Uns auch nochmal zu fragen, was hat es mit uns gemacht? Was macht es mit meinem Herz? In Freud und in Leid. Und diese Frage beantwortet sich eben nicht, während wir durchs Leben rennen und hetzen, sondern einmal innehalten. Trevor Hudson, das ist ein Professor, der hatte mal gesagt, wir ändern uns nicht durch unsere Erfahrungen, wir ändern uns, wenn wir über unsere Erfahrungen nachdenken. Und deswegen Habt ihr diese Karte, wo es dann auch heißt, der Mensch braucht nicht mehr Kaffee, sondern mehr Auszeiten? Weil ich glaube, dass das eben eine Einladung ist, allein abseits zu kommen, ein wenig auszuruhen. Und dieses Gebot, das Gott uns gegeben hat, nicht als ein Nice-to-have zu sehen, nicht diesen Hochmut und diese Arroganz zu besitzen, zu sagen, Gott, wenn du es nötig hast, sondern zu sagen, wenn du uns so entsprechend geschaffen hast, uns auch zu demütigen, es nicht optional von Gott gemeint zu nehmen, sondern als Einladung. Gott tut Wunder. Er tut es. Mitten jetzt in Freud und in Leid. Gott ist da. Aber die ehrliche Frage ist eigentlich, sind wir da? Sind wir geistesgegenwärtig? Sind wir anwesend? Oder sind wir immer nur am Erledigen, am Weitermachen? Mitten im Leben ist es nicht so einfach. Das denkst du vielleicht so. Du als Single-Mann oder so. Nee, auch ich, Familienvater, zwei kleine Kinder. Auch meine Frau ist teilweise berufstätig, ich im Reisedienst. Bei uns herrscht auch der ganz normale Alltagswahnsinn. Aber daher, glaube ich, umso mehr gilt es, den Sabbat zu umarmen. Umarme den Sabbat. Es ist hart umkämpft, aber es gibt Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, wenn wir sagen, dass der Segen, den Jesus, den Gott uns gegeben hat und die Heiligkeit eben nicht egal ist. Und Gott gibt uns diese Möglichkeit, er gibt uns diesen Raum dafür. Und das ist einmal am Tag in der Woche, das ist der Sabbat. Es ist möglich. Meine Frau und ich, wir schreiben uns den Sabbat in unseren Kalender rein. Wir sagen hier, an diesem Tag ruht die Arbeit. Wollen Familienzeit haben, wollen medial ausschalten, wir wollen Brettspiele spielen, wir wollen einfach uns einander wahrnehmen. Ich sage dir, das ist die beste Zeit, die wir als Familie haben. Einmal am Tag, sich darauf vorzubereiten. An diesem Tag, da holen wir das beste Essen raus, den besten Wein. Das ist der Tag, den wir wirklich auskosten und genießen. Sabbat ist hart umkämpft. Manchmal bin ich da wie so jemand, der so auf Kaltentzug ist, so ohne Handy. Aber es ist möglich. Und während der WM ganz, ganz schwer. Aber bewusst diesen Tag zu starten, eine Kerze anzünden. Unser Sohn liest einen Psalm vor. Zeit miteinander zu haben. Ich glaube, dass es nicht nur ein Tag sein kann in der Woche, es kann auch zweimal am Tag sein. Das ist das Micro-Sabbatical, so nenne ich das so auch in meinem Buch. Aber das ist so vor Urzeiten schon bekannt, dieses Tagzeitengebet. Muss gar nicht lang sein. Aber einfach eine Zeit, eine kurze Quality-Zeit haben, kurz ankommen. Ich werde gleich mit uns eine Übung machen, dass ihr das zweimal am Tag machen könnt. Micro-Sabbatical. Am Tag. Also ein Tag in der Woche, zweimal am Tag und vielleicht drei Tage im Jahr. Dass du dir nochmal überlegst, gibt es da ein langes Wochenende, wo man einfach drei Tage am Tag so am Stück sich zurückziehen kann. Eine Wanderung machen, das bietet sich ja hier ganz gut an. Im November lade ich euch ein, in das Kloster Volkenroda zu kommen. Da habe ich Gebets- und Fastentage. Drei Tage, wo du einfach dir Auszeit nimmst, Fastenzeit nimmst. Einmal im Jahr für drei Tage. Es ist möglich, wenn wir den Sabbat umarmen. Vielleicht möchtest du da, wo du gerade sitzt, einmal ganz kurz deine Augen schließen. Und ich führe uns einmal ganz kurz in so ein Micro-Sabbatical, wie es in deinem Alltag auch passieren kann. Vielleicht in der Bahn, auf der Arbeitsstelle, in der Schule, an der Uni. Und das ist uns allen möglich. Einfach da, wo du gerade sitzt, mal deine Atmung wahrnehmen. Du musst gar nicht irgendwie groß einatmen, ausatmen. Niemand soll hier umkippen. Einfach mal wahrnehmen. Wusstest du, dass der Mensch so etwa 20.000 Atemzüge pro Tag hat? Und die meisten, wenn nicht alle, sind unbewusst. Das ist das Wunder Gottes, in dem wir Menschen mittendrin stecken. Gerade jetzt einfach mal wahrnehmen. Deine Atmung. Einatmen, ausatmen. Und ohne dass du es wusstest, entspannt sich jetzt vielleicht gerade deine Schulter, dein Nacken, dein Kiefer. Sauerstoff kommt einfach in deinen Körper rein. Und während du deine Atmung gerade hast und es einfach bewusst wahrnimmst, kannst du mal eine Sache tun, während du einatmest, in deinen Gedanken, du sagst, Jesus, du bist hier. Während du einatmest, in deinen Gedanken, sagst du, Jesus, du bist hier. Und bevor du ausatmest, mal eine Sekunde innehalten. Einatmen, Jesus, du bist hier. Innehalten, ausatmen. Eine dritte und letzte Sache. Während du einatmest und sprichst, Jesus, du bist hier, in deinen Gedanken, innehältst, dass du beim Ausatmen sagst, und ich jetzt auch. Jesus, du bist hier. Und ich jetzt auch. Jesus, du bist hier und ich jetzt auch.